Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Dienstag, der 29. April 2025. Heute wird es um die Automobilindustrie gehen, und zwar in Thüringen. Rico Schmelig, ich grüße dich.
Hallo, ich grüße dich auch, Marco.
Rico, wer bist du und was machst du?
Also ich bin Geschäftsführer von dem Netzwerk und Verband Automotive Thüringen. Das ist ein Netzwerk, ein Verein der Automobilindustrie Thüringens. Seit 25 Jahren gibt's uns und wir vertreten die Automobil- und Zulieferindustrie regional in Thüringen und haben aktuell 115 Mitgliedsunternehmen mit insgesamt 30.000 Beschäftigten und einem Gesamtumsatz von 4,4 Milliarden Euro Umsatz.
Das klingt recht groß. Also bedeutet das, dass die Autoindustrie in Thüringen eine gewichtige Rolle spielt?
Ja, also es ist, ich sag mal, nach dem Freistaat und dem Handel der größte Arbeitgeber hier in der Region. Die Branche insgesamt in Thüringen hat 80.000 Beschäftigte, denn da zählen die ganzen Vor- und Nachleistungsbranchen mit dazu, wie zum Beispiel die Metallindustrie, Kunststoffindustrie, aber auch der Maschinen- und Anlagenbau, optische Geräte. Das heißt, es ist mit der wertschöpfungsintensivste Arbeitgeber im Freistaat Thüringen.
Das sind ungefähr 8% der Erwerbstätigen, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, also es ist ein sehr hoher Anteil der Beschäftigten, die in der Branche arbeiten und damit eben auch, ja, aktuell, es ist vielfach in der Diskussion über die Veränderungen im Fahrzeug, über die Veränderungen in der Branche. Und das hängt nicht nur mit den regionalen Besonderheiten zusammen in Thüringen, sondern vor allen Dingen auch mit den internationalen und geopolitischen Verwerfungen, die natürlich auch an einer Weltautomobilindustrie nicht vorbeigehen. Wir sind sehr stark exportorientiert. Das heißt, unsere Produkte gehen in die ganze Welt zu den Herstellern auf allen Kontinenten.
Also das sind dann viele Zulieferer oder sind das direkt Autobauer, die dann so ein gesamtes Auto in die USA schicken oder wohin auch immer?
Sowohl als auch, also im Pkw-Bereich ist es so, dass wir als Hersteller die Firma Stellantis mit der Marke Opel in Eisenach haben, die den Grandland X exklusiv bauen. Und die Autoindustrie in Thüringen, die Zuliefer, ist stark Zulieferindustrie geprägt. Das heißt, die Mehrheit der Unternehmen sind Zulieferer in der jeweiligen Ebene, in der Pyramide der Zulieferer. Und wir haben aber auch aus der Nutzfahrzeugindustrie da wiederum viele Hersteller, die an Nutzfahrzeuge herstellen, wie zum Beispiel die Multicar in Waltershausen, die Bell Equipment in Eisenach mit knickgelenkten Multenkippern oder auch die Binz in Ilmenau, die im Bereich der Rettungs-, Sanitär- und Polizeifahrzeuge sehr stark unterwegs ist. Also es ist ein bunter Mix, der aber auch dadurch geprägt ist, dass sehr viel Fertigung, Produktion hier im Freistaat stattfindet.
Das heißt, wenn wir über Probleme in der Automobilindustrie reden, die ja meistens mit so Themen wie Transformation verknüpft sind, also weg vom Verbrennungsmotor hin zu Elektrofahrzeugen und ähnlichen Entwicklungen, dann kann man schon sagen, da ist Thüringen ziemlich stark von betroffen, ne?
Also wenn wir betrachten ja das Fahrzeug, wir reden ja immer von New Auto, also wir betrachten immer die gesamte Fahrzeuggeneration in der Entwicklung und reduzieren es nicht nur auf den Antrieb, gleichwohl natürlich der Antriebsbereich einer der beschäftigungsintensivsten Fertigungsbereiche auch in Thüringen ist, aber die Struktur der Zulieferindustrie in Thüringen, die ja nicht nur vom Antrieb aus geprägt wird, gleichwohl das einer der beschäftigungsintensivsten Fertigungsbereiche ist, sondern wir betrachten das Fahrzeug immer im Gesamten, reden bewusst von New Auto. Es geht nicht nur um den Antrieb und wir haben auch sehr viele Unternehmen, die in der Karosserie unterwegs sind, im Fahrwerk, im Bereich Fahrzeuginnenraum und im Fertigungsbereich der Elektronik, Elektrik und Software. Und das ist so, dass durch diesen Wandel hin zu neuen Antrieben, E-Antrieben, der Fertigungsbereich Antrieb den größten Belastungen oder mit den stärksten Belastungen, Änderungen im Produkt unterlegen ist. Da ändert sich sehr viel, einfach auch aufgrund der Teileanzahl. Aber es gibt auch Wachstumsfelder durch E-Mobilität und die hat man in den Segmenten Elektronik, Software, Fahrzeug, Innenraum. Und da hat Thüringen auch sehr viele Unternehmen, die dort unterwegs sind. Zum Beispiel am Standort Jena im Bereich der Optik und Sensorik sehr viele Unternehmen. In Erfurt im Bereich der Halbleiter, Industrie und auch am Erfurter Kreuz im Bereich der Batterieindustrie. Also es tut sich eine Menge, es wandelt sich eine Menge und wir sagen immer bewusst, der Klimawandel macht nicht nur beim Antrieb halt, sondern es geht auch bis hinein in den Bereich der Rohstoffgewinnung, der nachhaltigen Materialien, die auch im Automobil der Zukunft zum Einsatz kommen.
Diese öffentliche Debatte über Elektrofahrzeuge, Nicht-Elektrofahrzeuge, also antriebsbasierte Diskussionen, vernebeln so ein bisschen den Blick auf die eigentliche Komplexität des Wandels, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Das ist so, genau. Ja, und das liegt auch daran, dass wir haben das vor 5 Jahren analysiert. Wir haben das Automobil in 20.000 Bauteilen, Einzelbauteilen, mal geclustert in 300 Baugruppen, haben alle Baugruppen über das gesamte Fahrzeug hinweg eben auch nicht nur Antrieb, sondern auch Fahrwerkskarosserie, Innenraum, Elektronik und Softwarekompetenzen und Produkte analysiert und geguckt, wie verändert sich denn die Teile, das Teilespektrum vom klassischen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor hin zum E-Fahrzeug. Also welche Teile kommen neu hinzu, welche werden modifiziert, welche entfallen, welche bleiben erhalten. Und da sieht man das sehr deutlich in unserem Ampelsystem, dass Wachstum an Neuteilen im Bereich Innenraum, Elektronik, Software stattfindet und der höchste Entfallteil ist auf den Antrieb zurückzuführen. Und das stimmt für den Fertigungsbereich. Da ist ein hoher Druck in der Veränderung natürlich da. Und bei Karosserie und Fahrwerk hat man in etwa gleichbleibende Teile, denn der Antrieb ist da, wirkt da nicht so sehr stark hinein in diese Fertigungssegmente. Und dadurch wissen wir auch, dass das Thema E-Mobilität auch Chancen mit sich bringt, Wachstumspotenziale, die wir natürlich in Thüringen mit unseren Themen, wertschöpfungsintegrierten Themenclustern mit den Unternehmen zusammen adressieren und diese Potenziale heben wollen.
Jetzt weiß ich aber auch, dass du so eine Liste führst, bei der auftaucht, wie viele Leute jetzt wieder Gefahr laufen, entlassen zu werden oder entlassen wurden. Also man kann schon aktuell auch sehen, dass die Branche sehr stark unter Druck steht.
Ja, das ist so. Also die Betriebsstättenschließungen und auch Insolvenzen, die wir erleben, seit aber vielen Jahren, das ist ja ein nie endendes Thema, die hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, diese Meldungen, die wir häufig auch durch die öffentlichen Berichterstattungen mitbekommen und in der Intensität, wie auch Unternehmen vom Markt gehen oder eben Standorte schließen, aber auch in der Intensität, wie neue Unternehmen, neue Player, neue Wettbewerber in den Markt hineinkommen, in der Geschwindigkeit haben wir das so noch nicht erlebt. Aber wir wussten es vorher, dass die Geschwindigkeit der Veränderung, die wir jetzt in den 20er Jahren bis 2030 erleben, in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit vonstatten gehen wird. Das heißt, in dieser Veränderung hat es die Autoindustrie noch nie erlebt. Und deswegen wissen wir auch, dass die nicht schönen Nachrichten, das tut uns und mir immer um jede Seele leid, die ihren Arbeitsplatz durch Betriebsstättenschließung oder Insolvenzen verliert, dass das auch Ausdruck eines Strukturwandels ist, einer Veränderung und Transformation. Und wie beherrscht man diese Komplexität, wie geht man damit um? Und wir sind da sehr viel auch in Gesprächen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, um auch immer wieder Hinweise zu geben. Natürlich ist es in erster Linie auch unternehmerische Aufgabe, sich mit den neuen Gegebenheiten, neuen Produkten, neuen Trends zu beschäftigen und das Unternehmen daraufhin auszurichten. Aber das ist so, das kannst du mir glauben, diese Meldungen, die gehen auch an uns nicht spurlos vorbei.
Wie ist denn, das ist jetzt eine abstrakte Frage, aber kann man denn sagen, wieso die Stimmung in der Branche gerade ist? Weil wenn ich so mediale Berichterstattung lese, habe ich ja immer den Eindruck, alle sind jetzt völlig überrascht von dem, was gerade passiert. Und das, obwohl wir ja doch schon so viele Jahre drüber reden, dass es passieren wird. Und ja, und ich versuche so ein bisschen zu greifen, ob sich dann aus diesem Überraschtsein heraus der Frust, der oftmals auch sichtbar wird, erschöpft oder ob es eher umgekehrt ist, dass man sagen kann, naja, dadurch, dass vielleicht früher zu wenig getan wurde, um Änderungen durchzuführen, die jetzt schon hätten wirken können, daraus ergibt sich der Frust. Kann man sowas festmachen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Die ist, also wir versuchen es immer ein Stück weit auch, ja, fundiert runterzubrechen, wirklich auch mit den Beschäftigten, mit den Unternehmern und Unternehmerinnen zusammen, das zu analysieren im Gespräch. Angela Merkel hat 2013 das Zeitalter der Elektromobilität ausgerufen. Das ist jetzt 12 Jahre her und damals kam ja auch mit dem BMW i3 das erste E-Fahrzeug in die Märkte hinein und es wurde vielfach belächelt. Ich bin jetzt seit 8 Jahren Geschäftsführer bei Automotive und erlebe diese ganzen Veränderungen ja auch mit. Und was schon damals bekannt war, 2013, 2014, 2015, das war, dass das Thema E kommen wird. Also es kann heute eigentlich sich niemand hinstellen und sagen, das haben wir alles nicht gewusst. Den höchsten Einfluss auf dieses Thema E haben 2 Faktoren und das haben wir auch in unseren tiefen Analysen 2017, 2018 mehrfach auch nachgewiesen. Das waren einerseits die regulativen Auflagen CO2 durch die EU und das andere waren die Vorgaben auch von China als Weltleitmarkt Automobilindustrie zum Thema E. Und das waren so die Treiber zu sagen, E wird kommen, beschäftigt euch damit, es wird ein Wachstumsmarkt. Und das habe ich auch in vielen Gesprächen auch erst vor 2-3 Jahren auch mit großen Unternehmen telefoniert, die mir dann am Telefon gesagt haben, naja Schmick, wir haben es jetzt begriffen, E-Mobilität wird ein Thema. Wo ich gesagt habe, naja, 10 Jahre nach Ausrufen Zeitalter E-Mobilität, da müsst ihr euch ranhalten. Aber schön, dass die Erkenntnis nach 10 Jahren gereift ist. Und andere waren schon schneller. Die haben die Chancen erkannt. Das war so ein Stück weit auch das Thema, bin ich bereit, mich mit mir selber kritisch auseinanderzusetzen und mit meinen eigenen Produkten. Das ist Kernmerkmal von Innovation und Zukunftsfähigkeit. Und die Unternehmen, die das immer wieder tun, sich mit sich selber und dem Produkt kritisch auseinanderzusetzen, die bestehen häufig auch besser am Markt. Da gibt es auch Beispiele von Unternehmen, die seit über 100 Jahren existieren. Zum Beispiel die Firma Marquardt, die vor über 100 Jahren, in 20er Jahren, angefangen hat mit Schaltern für Waschmaschinen, die machen heute Ambient Light Systeme für Hersteller oder auch Batteriemanagement Systeme. Also ein hoher Entwicklungsschub, der da stattgefunden hat und die beschäftigt selber zu der Stimmung. Und das ist das Thema, was wir ja mit dem Beat-Projekt 3 Jahre lang auch analysiert haben. Die fühlen sich häufig als die Veränderung, Transformation, Strukturwandel als etwas von außen auferzwungenes. Das wurde uns immer wieder mitgeteilt, ja. Und die Geschwindigkeit, die da drin herrscht, ja, wie schnell soll es denn noch gehen? Und jetzt schon wieder eine Veränderung. Und da ist so ein Stück weit der Punkt Kommunikation, also Transformation ist nicht nur Technologie, Transformation ist vor allen Dingen Vertrauen und Identität. Mhm. Das ist das Kernthema. Und die Stimmung, wir haben das ja abgefragt, auch letztes Jahr im Zuge der Spiegel-Klimakonferenz, dass die 54% der Thüringer Zulieferer und mithin darin die Beschäftigten sehen die Transformation derzeit eher als Belastung. Nur 11% sehen eine Chance und 33% sind geteilter Meinung. Und von der Belegschaft her unterstützen, das haben wir dann noch ein bisschen dezidierter abgefragt, 23% der Belegschaft von Thüringer Zulieferern diese Transformation. 58% teils und 18% sind absolut skeptisch, teilweise ablehnend zum Thema Veränderung, Transformation. Das heißt, die Stimmung ist eben gespalten. Da gibt es viele skeptische Einstellungen. Da gibt es auch, wir haben das ja nach den Ursachen gefragt, warum ist das so? Die Ursachen haben wir ganz klar benannt. Das haben wir auch in unserem Buch publiziert, das im Oktober rausgekommen ist dazu, zusammen mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem Fraunhofer IKTS-Institut. Das erste, weil man sich in diese Anerkennungsdefizite auch in der eigenen Arbeit, das Produkt Automobil wird oft auch schlecht geredet. Einige sprachen auch vom Fackelzug gegen das Auto. Andere haben uns berichtet, wir fühlen uns abgewertet in unserer Tätigkeit. Da sind wir auch bei den Löhnen auch immer wieder das Thema Ost-West-Lohngefälle. Und das dritte waren die Zukunftsängste. Ist mein Arbeitsplatz eigentlich noch sicher durch E-Mobilität oder verliere ich ihn eventuell? Und dann war die Frage, ja, was kann man tun? Was kann man da tun? Und da haben wir auch Lösungen vorgeschlagen, eben weil das auch aus der Unternehmerschaft, Belegschaft an uns adressiert wurde. Austausch, Diskurs, Begegnungsformate, Begegnung auf Augenhöhe. Das ist der große Wunsch, miteinander sich auszutauschen. Und das immer wiederum, und das ist Transformation bei Identität und Vertrauen. Es muss ein Klima des Vertrauens gestiftet werden, aber jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit. Im Grundsatz zweifelt den Klimawandel und die Modernisierung und die Produktinnovation niemand an. Aber in der Sache der Ausgestaltung, in der Geschwindigkeit auf dem Weg dahin, wie man das erreicht, da gibt es erhebliche Verbesserungspotenziale, auch in der Kommunikation. Und das versuchen wir auch deutlich zu machen, dass da noch viel Luft nach oben ist in der Kommunikation untereinander, miteinander.
Bedeutet das vor allen Dingen Kommunikation zwischen Unternehmen und Angestellten?
Ja, das sind die Beteiligungsformate. Ne? Das ist die Beteiligungskultur. Ja, Beteiligungskultur leben, auch zulassen. Und das schmeckt nicht immer. Ich bin selber Geschäftsführer. Ich habe 5 Beschäftigte bei mir mit. Das ist nicht immer schön, wenn man dann auch mal mitgeteilt bekommt, das und das läuft nicht gut. Das müsste man mal verbessern. Da ist schon wieder was durchgerutscht. Muss das jetzt schon sein? Oder wie viel darf es denn noch sein, lieber Chef? Liebe Chefin, aber ich sage, ich will diesen Schmerz, ich will mir das anhören, ich will das Vertrauen stiften, sagt's mir bitte nur, so kann ich auch drauf reagieren und etwas verändern. Aber wenn ich das nicht einfordere, wenn ich das auch nicht vorlebe, dass wir uns auch mal gegenseitig die Meinung ehrlich sagen können im vertrauten Kreis, dann darf ich es nicht erwarten, wenn Beschäftigte oder wenn, egal wer, auch andere Kanäle suchen oder eben diese Wege der Mitteilung des Beteiligens dann, und das haben wir leider auch durch die Wahlen gesehen, dann auch hin in andere Richtungen sich treiben lassen. Und da wollen wir ja auch ansetzen, sagen, das muss ja gar nicht so weit kommen, sondern wieder ein Klima der Akzeptanz und des Miteinanders zu stiften, auch in der Beteiligungskultur. Das kann industriepolitisch sein, das kann unternehmenspolitisch intern sein durch Beteiligungsformate und es kann natürlich auch in der öffentlichen politischen Debatte sein, ne, dass Beteiligung auch wieder Spaß macht und auch eingefordert wird.
Ich finde ganz interessant auch dieses Thema Identität und Anerkennung. Wie drückt sich denn diese fehlende Anerkennung, die die Leute wahrnehmen, aus? Ist das wirklich dieses, naja, das Auto, der Verbrenner, der macht die Umwelt kaputt, die Erde wird zerstört, dann haben wir Erderwärmung und ihr habt dazu alle beigetragen. Ist das so?
Das liegt an zwei Dingen, diese Identität. Das eine ist diese Tradition in den Regionen. Das sind unsere Hände, die dieses Produkt gefertigt haben. Das Qualitätsmerkmal zu DDR-Zeiten war meine Hände, deine Qualität. Das heißt, es herrscht eine sehr hohe Verbundenheit mit den, gerade hier im Osten, mit diesen, das haben wir gefertigt, das waren unsere Hände, die dieses Produkt in jahrhundertelang fortwährender Industrietradition gefertigt haben. Nehmen Sie das Gummihandwerk im Bereich Waltershausen, wo heute die Continental-Gruppe sehr stark ist, das Büromaschinenwerk in Sommerdahl, wo heute größere Zulieferer auch mit entstanden ist, dann die Halbleiterindustrie in Erfurt heute mit X-Fab, die ganze optische Tradition, wo heute Zeiss in Optik in Jena sind, dann das Ledereihandwerk im industrialisierten Handwerk rund um Gera. Also Sie können verschiedene Cluster nehmen, wo auch Industrietradition gewachsen ist, wo die Beschäftigten auch, naja, wer war in Jena, hat jeder mal bei Zeiss irgendwie was mitgemacht oder im Sattlerei- oder Ledereihandwerk beim Großvater schon mitgearbeitet. Diese regionale Identität wird dann genommen, wenn es heißt, ihr schließt leider. Hier ist Schluss, euer Produkt wird nicht mehr benötigt. Danke für die Arbeit, aber hier ist Schluss. Und dann geht diese Identität verloren in den Regionen. Und dieser soziale Klebstoff, nennen wir das, der ist so wichtig für die Sozialstruktur, auch in einem Land wie Thüringen und in Deutschland. Sonst gehen die Bürger von der Fahne und das darf nicht passieren. Das erleben wir ja, was dann passieren kann. Und das andere, was die Identität betrifft, ist das Thema Gerechtigkeit. Wir hatten auch Hinweise bekommen, da haben die Beschäftigten am Standort hier in Thüringen kein Weihnachtsgeld bekommen, eine Nullrunde. Und die Beschäftigten im Schwesterwerk im Westen haben einen vierstelligen Weihnachtsgeldbetrag bekommen für exakt die identische Tätigkeit, für das identische Produkt. Und das hat natürlich auch, da sagten uns dann die Betriebsräte, da dürft ihr euch nicht wundern, dass hier AfD gewählt wird. Und das ist so ein bisschen der Punkt zu dem Thema Wertschätzung, ist der Kernbegriff Wertschätzung der geleisteten Arbeit. Und ja, das sind so auch die Ursachen, die wir im BEAT-Projekt festgestellt haben, warum teilweise die Stimmung auch so auf Ablehnung und Skepsis trifft zum Thema Veränderung und Fortschritt.
Jetzt ist ja die Veränderung nicht nur in dem Produkt, was da produziert wird, sondern es ist auch eine Veränderung bei den Arbeitgebern sichtbar, ne? Also es gibt ja auch chinesische Arbeitgeber plötzlich in Deutschland. Wie wird denn das wahrgenommen? Gibt es da Reibungen? Also ich erinnere mich an Artikel aus den USA, wo taiwanesische Chiphersteller Fabriken hochziehen wollten oder andere chinesische Unternehmen und das dann auf sehr starke Abwehr auch in den jeweiligen Regionen gestoßen ist, obwohl das Arbeitsplätze schaffte.
Also Thüringen ist ein weltoffenes Land. Unsere Industrie ohnehin ist eine weltoffene Welt. Automobilindustrie, es lebt vom Welthandel, es lebt von der Globalisierung. Wir wissen, dass offener, freier Handel Wohlstand schafft, Wachstum schafft. Also ganz klar, also da sind alle Unternehmungen, die auch Arbeitsplätze schaffen, willkommen. Und das unabhängig von der Nation. Also wenn chinesische Unternehmen, wir haben hier mit CATL, den Weltmarktführer für Batteriezellfertigung vor den Toren Erfurts stehen. Das erste Werk, das in Serienfertigung Batteriezellen und Module fertigt für die Kunden der Autoindustrie, das ist ein unglaublicher Wachstumsmotor in der Region. Über 70% Wachstum, neue Arbeitsplätze entsteht. Es entsteht Wertschöpfung im auch industrienahen Bereich drumherum, sei es im Bereich der Logistikdienstleistung, im Warenmanagementsystem, zum Beispiel auch im Bereich des Caterings und allen Dingen. Also das sind ganz, ganz wichtige Signale, aber du hast schon recht. Was wir auch feststellen, ist, dass der vorpolitische Raum mit freien Bürgerinitiativen, die sich gründen, auch eine New Normal erreicht hat, eben durch zum Beispiel auch Ansiedlungsvorhaben, die dann mit Bürgerinitiativen begleitet werden, absolut legitim. Aber da herrscht auch teilweise, wir hatten das erst vor kurzem, Samsung Sanjil wollte eine Recyclingfabrik in Thüringen ansiedeln, erst in Rudolstadt, dann in Gera, was eben durch die Bürgerinitiativen auch gescheitert ist, weil man einfach sagt, naja, wollen wir sowas hier haben? Was für Umwelt Folgen hat das hier in der Region? Tut uns das gut? Wollen wir das nicht? Das heißt, auch da gibt es eine hohe Beteiligung, eine Beteiligungskultur bei der Begleitung von Ansiedlungsvorhaben, aber es ist immer wieder bei der Kommunikation. Wie begleitet man das? Im Dialog mit den Menschen vor Ort, die es dann betrifft, die es dann vor der Haustür haben. Alle wollen Wohlstand, aber vor der Haustür? Fragezeichen. Günstigen Strom will man auch haben, aber will man die Windräder vor der Haustür? Fragezeichen. Wohlstand, ja bitte, aber vielleicht dann doch nicht vor meiner Haustür. Und in Erfurt nannte man den Begriff Newbies. Ja, also was darf es denn nun sein? Und wie viel Kompromissbereitschaft kann man erwarten? Und das geht nur über Dialog, immer wieder Gespräch. Man müsste 90% des Tages eigentlich die Gespräche führen, um zu erfahren, was den Menschen auf dem Herzen liegt. Und wenn man das im Dialog dann auch ein Stück weit begleitet und sagt, so kann es gelingen, dann würden sicherlich auch Ansiedlungsvorhaben eine andere Kurve nehmen, wie jetzt leider das Recyclingwerk in den Gera nicht genommen hat. Aber das ist so. Das ist Beteiligung in Deutschland. Das ist die Möglichkeit, sich zu organisieren und ein organisiertes Interesse auch zu adressieren an Wirtschaft und Politik. Das ist auch so, ja. Und je informierter auch eine Gesellschaft ist durch die neuen Medien und durch das Internet, hat man Möglichkeiten, sich allumfassend zu informieren, muss man natürlich auch davon ausgehen, dass Menschen sagen, okay, wir wissen auch ein bisschen was dazu und organisieren uns dazu. Das ist völlig legitim.
Wie ist denn das im Bereich der Fachkräfte? Wenn wir über Transformation und Veränderung sprechen, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Unternehmen bei veränderter Produktlage oder sogar neu aufgebauter Fabrikation dann sagt, naja, also da brauchen wir ein paar Fachkräfte von außerhalb, da können wir jetzt nicht unbedingt Arbeiter aus der Region nehmen, sondern die müssen wir halt von woanders herholen. Ist das ein Problem oder ist das nur in meinem Kopf, dass es ein Problem sein könnte?
Das ist schon so. Das ist schon so. Wir sprechen ja immer vom abgebenden Arbeitsmarkt und vom aufnehmenden Arbeitsmarkt. Auch das haben wir in einer umfassenden Studie analysiert im Rahmen einer personalen Kompetenzanalyse, neue Anforderungsprofile, Arbeitsplätze, Automobilindustrie in Thüringen, aber auch für die Hersteller. Wir wissen, dass viele Tätigkeiten aufgrund des automobilen Strukturwandels, aufgrund des Trends zur E-Mobilität schlichtweg entfallen werden. Tätigkeiten, die komplett entfallen werden, weil sie nicht mehr in automobiler Zukunft benötigt werden. Das ist gar nicht so wenig. Das kommt je nach Produktportfolio auf durchaus 30-40% Entfalltätigkeiten. Aber, und das ist auch der Punkt, es entstehen neue Tätigkeiten, neue Anforderungsprofile. Schon eingangs erwähnt, Hochvoltkompetenzen im Bereich der chemischen Kompetenzen, der Zell- und Batteriefertigung, Softwarekompetenzen. Und wir sagen das immer so bewusst, wie mache ich denn aus einem Eisenschmieden in Softwareschmieden und das am besten in kürzester Zeit. Deswegen ist die Qualifizierung des Bestandspersonals das Gebot der Stunde und so wichtig, weil wenn ich weiß, mein Produkt und meine Tätigkeitsprofile verändern sich dort und dorthin und da haben wir Daten und Studien vorliegen und beraten die Unternehmen auch dazu, dann sollte ich doch mit den Menschen, die ich auf dem Hof habe, auch sagen, okay, deine Tätigkeit, dein Wissen, deine Arbeitskraft ist wichtig, sie wird gebraucht und wir geben dir eine Entwicklungsperspektive in die und die Richtung. Und machen die Unternehmen schon sehr viel und da wird es auch in Zukunft noch mehr geben. Aber, und das ist auch so, wir haben trotzdem noch viele, viele freie, unbesetzte Stellen, über 1000 Stück in Thüringen Automotive-Industrie. Wir haben nur die Frage gestellt, warum werden die denn nicht besetzt, wenn jetzt so viele Unternehmen schließen? Ja, die Antwort ist fehlende Qualifizierung. Deswegen ist die Qualifizierung des Bestandspersonals so wichtig und da ist auch eine Menge Potenzial und das Anwerben auch neuer Arbeitskräfte kommt natürlich on top hinzu. Also es ist nicht nur Bestandspersonal, es ist natürlich auch Neupersonal, aber da stehen viele Unternehmungen, auch der öffentlichen Dienst mit der Wirtschaft natürlich auch im Wettbewerb um die Köpfe der Zukunft.
Es ist natürlich super schwierig, in den Softwarebereich reinzugehen, wenn man da nicht herkommt. Ne? Also da muss man, glaube ich, schon sehr langfristige Planungen, quasi Umplanungen für die Arbeitenden dann machen, damit man da Erfolge verzeichnen kann. Ist das denn sichtbar? Geschieht das?
Ja, das ist ja genau der Punkt, diese Softwarekompetenz. Wie geht man damit um? Das ist auch eine sehr individuelle Frage der Einstellung von den Menschen. Bin ich bereit, mich nochmal zu verändern? Welchem Alter bin ich? Bietet mir das dann die Freude an der Arbeit, die ich vorher auch hatte? Lohnt sich eine 3-jährige Umbildung, Fortbildung dann überhaupt noch? Oder gehe ich mit meinen bestehenden Qualifikationen in andere Branchen hinein? Auch das erleben wir. Das gibt ja auch aus der Ernährungstechnik, aus der Medizintechnik, aus der Landwirtschaftstechnik. Es gibt ja Maschinenanlagenbau.
Rüstungsindustrie.
Auch das, ja, haben wir auch eine Umfrage gemacht zum Thema Defense-Rüstung. Auch das sind auch Felder, wo man sagt, na gut, dort passiert gerade Wachstum, dort wird Arbeit gebraucht, dann gehe ich eben dorthin. Das ist so. Aber wir wissen, dass die Softwarekompetenzen massiv zunehmen werden. Das hängt auch an den neuen Geschäftsmodellen. Software-Defined Vehicle, also das auch in der Vernetzung der Fahrzeuge untereinander bis hin eben auch zum vernetzten automatisierten Fahren, wird die Verbindung aus Informatik, Verkehrsinfrastruktur und Automobilarchitektur immer wichtiger. Deswegen sind diese interdisziplinären Ansätze, Verkehrsinformatik oder auch Ingenieurpädagogik, so wichtig, dieses Zusammenführen aus verschiedenen Disziplinen. Ja, das ist ein Thema der Motivation, der Einstellung zum Thema Veränderung. Einige gehen diesen Weg, der ist anstrengend, der ist schmerzhaft. Andere sagen, nein, ich gehe bewusst gleich in eine andere Branche mit meinen Qualifizierungen, kann ich mich woanders auch einbringen. Und das aber wiederum hat auch Auswirkungen auf Sozialstruktur in den Regionen, weil die Arbeitsplätze, die dann vielleicht entstehen oder auf die man dann sich bewirbt, oftmals nicht in der Region sind, wo man bisher seine Identität, seine Tätigkeiten hatte. Und das verändert auch das Mobilitätsverhalten und auch das Familien- und Verbändewesen in den Regionen durch den Wegfall von Industriearbeitsplätzen, die dann oftmals nicht dort neu entstehen, sondern in anderen Regionen neu entstehen. Wir haben das 2020 mit unserer Regionalanalyse gezeigt, in der Verschiebung der Arbeitsplätze in Thüringen vom Westthüringer Regionenbereich hin in den Mittelostthüringer Regionenbereich.
Also ich würde mich jetzt schwer tun, die nächste Frage überhaupt zu stellen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir können sie auch nicht ganz wegwischen, weil Thüringen ist ja auch so ein bisschen Vorreiter beim Wahlverhalten, je nachdem, wie man da drauf guckt.
Worauf wir nicht stolz sind.
Ja. Naja, mancher ja schon. Aber wie stark, und das ist ja jetzt nur eine Branche, über die wir reden, und ich glaube, es gibt noch weitere Branchen, die starken Umbrüchen gerade unterliegen. Und insgesamt schürt ja sowas Verunsicherung und Ängste. Aber wie stark, glaubst du, trägt das zu der aktuellen Stimmung bei?
Ganz erheblich. Wir haben diese Einstellung, auch die politische Einstellung, auch abgefragt. Und das haben wir auch im Buch, was wir da geschrieben haben und auch im BEAT-Projekt ja auch mit aufgezeigt, dass das Wahlverhalten damit auch zusammenhängt, dass diese teilweise auch Frustwahlen, Protestwahlen, die Ablehnung von dem, was außen vorgegeben wird, das Wiederherstellen eigener Identitäten auch sich in diesem Wahlverhalten widerspiegelt und deswegen auch teilweise in einigen Betrieben auch die AfD auf über 30% kam, als wir so Wahlabfragen gemacht haben. Wir haben auch zur Einstellung zu Wahlen letztes Jahr im Mai eine Umfrage gezeigt, die auch etwas offenbart hat, dass nämlich die Bedeutung von Wahlen auch teilweise als sinkend betrachtet wird. Wir haben zu den Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Europawahlen die Abfragen gemacht, wo die Europawahl noch mit am besten abgeschnitten hat, weil man das Thema Brüssel auch sehr stark sieht als Zusammenhang mit Autoindustrie. Aber zum Beispiel die Bedeutung von Kommunalwahlen und auch die Bedeutung von Landtagswahlen gar nicht mehr so die hohe Relevanz genießt, wo wir dann auch gefragt haben, warum ist das so? Warum hat man so unterschiedliche Einstellungen zur Bedeutung von Wahlen? Und da haben wir auch immer wieder die Hinweise bekommen, sind wir wieder beim Thema Dialog, Austausch und Begegnung, dass auch so ein Stück weit, naja, die Industrie, die private Wirtschaft adressiert immer wieder ihre Bedarfe, ihre Themen, ihre Probleme. Fühlt man sich da noch wahrgenommen und mitgenommen von der öffentlichen Hand und umgedreht auch? Naja, klar, die öffentliche Hand hat auch Rahmenbedingungen, in denen sie sich bewegen kann, gesetzliche Vorgaben, in denen Gestaltungsspielräume möglich sind und Industrie hat hohe Erwartungen und das zusammenzuführen, das ist das Gebot der Stunde, da wieder mehr in den Dialog, in den Austausch zu kommen. Thüringen ist auch hier Vorreiter. Wir haben eine neue Landesregierung seit Dezember und im 100-Tage-Programm wurde der Branchendialog Automobil wieder aufgenommen zwischen Wirtschaft, Politik, Unternehmen, Belegschaft, der im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist. Der Dialog, ganz wichtiges Format, was wir auch mit unterstützen. Also man hat Themen erkannt und sagt, okay, dann werden wir hier auch einen Wandel herbeiführen. Aber es ist trotzdem so und es bleibt so, man muss vor die Haustür gehen, machen wir auch, schaffen nicht immer alle Unternehmen zu besuchen, aber immer wieder in die Region zu gehen und das Gespräch zu suchen und diese Räume des Vertrauens, Safe Spaces zu schaffen, wo sich die Leute mal mitteilen können. Weil wenn sie es nicht tun, teilen sie sich dann an der Wahlurne mit und da ist dann oftmals zu spät, noch zu reagieren. Also das ist etwas, sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Vertraue ich noch den Akteuren bei mir vor der Haustür und bin ich bereit, mich da einzubringen? Und dieses Vertrauen, das muss immer wieder neu zu stiften, ist für uns auch eine Kernarbeit, unsere Arbeit, weil wir ja als Verband, ein Netzwerk auch Mittler zwischen Wirtschaft und Politik oftmals sind.
Was ich an der Stelle sehr interessant finde, ist, dass dieses Vertrauen, glaube ich, durchaus ein lagerübergreifendes Phänomen ist. Also das ist jetzt nicht nur etwas, was sich in der AfD ausdrückt, sondern das sehe ich auch quasi in allen Parteien, dass viele Menschen einfach dieses Gefühl haben, naja, also wir werden eh nicht mehr gehört oder wir können unsere Sachen ohnehin nicht mehr so platzieren, dass sie umgesetzt werden. Und da ist ja dann irgendwann auch die Frage, ob die Kommunikation, die man dann sicherlich aufbauen kann und wo man sicherlich auch Vertrauen schafft, aber am Ende muss da natürlich auch irgendeine Form von Handeln bei rauskommen, dass die Menschen dann sichtbar in ihrem Alltag spüren.
Genau, du hast es angesprochen, das Thema Gefühl. Man fühlt sich nicht mehr richtig abgeholt und mitgenommen. Wird man noch angehört zu Themen, die einen selbst betreffen, oder erfährt man dann oftmals Beschlüsse und Ergebnisse aus öffentlicher Berichterstattung? Man hätte ja mal anrufen können und fragen können, wie man dazu steht. Und dieses Gefühl der Ohnmacht, dieser Obdachlosigkeit, wir sagen dazu bewusst seelische Obdachlosigkeit, soziale Unterernährung, das ist ein ganz stark definiertes auch ja Emotionsabbild bei den Beschäftigten, aber teilweise auch bei Unternehmensleitungen, wo wir dann sagen, deswegen ist der Dialog, die Begegnung, der Diskurs so wichtig. Man kann auch mal streiten, das muss auch gestritten werden. Reibung erzeugt Hitze. Hitze ist anziehend, das kann ja hinterher auch einen neuen Konsens ergeben. Aber wenn man das nicht mehr zulässt, sondern wenn man vorverurteilt, aburteilt, abwertet und auch pauschalisiert vorangeht, dann wird genau das passieren, dass ein Teil der Menschen anfängt zu sagen, okay, dann bleibt nur noch die Wahlurne, um meinen Willen abzubilden. Und diese Willensbildung ist aber, die findet ja nicht nur an der Wahlurne statt, sondern Teilhabe und Willensbildung findet allgegenwärtig jeden Tag statt über die ganzen Gespräche und Formate, die es da gibt, von Verwaltung, Wirtschaft, Politik zusammen. Und das auch einzufordern und auch zu sagen, okay, auch wenn es mir nicht immer schmeckt, aber wer die Beteiligung und den Austausch sucht, der kriegt die Beteiligung und den Austausch und der schmeckt nicht immer. Manchmal schmeckt er, aber manchmal schmeckt er auch nicht. Aber das auszuhalten und zu sagen, okay, ist doch in Ordnung, hat ja erstmal mit mir selber nichts zu tun, sondern wir wollen doch in der Sache, in dem Inhalt vorankommen. Und wenn man dieses Klima wieder stiftet, ich glaube, da würde auch in Deutschland und in vielen Wahlergebnissen würden auch wieder andere Ergebnisse bei rauskommen.
Wie könnte denn ein ganz konkreter Weg vorangehen, abseits jetzt der Kommunikation untereinander zwischen den verschiedenen Parteien, also nicht nur den Parteien, sondern Betrieben, Unternehmen, Mitarbeitern und so weiter. Abseits der Kommunikation, was muss da passieren?
Also wir hatten das ja auch letztes Jahr schon vorgeschlagen. Was kann man tun? Es gibt ja Betriebsräte, die sich bilden und organisieren innerbetrieblich. Es gibt Personalräte, die das auf Seiten der öffentlichen Verwaltung tun. Es gibt Stadträte und Gemeinderäte, die aber oftmals, ich selber bin ja auch ehrenamtlich im Stadtrat Erfurt mit unterwegs im Ausschuss Wirtschaft, die aber oftmals eher über Zustimmungs- und Ablehnungsvorgänge entscheiden, also mit einem hohen Aufwand an Prüfung und auch Genehmigungsverfahren. Und dann haben wir gesagt, gestalterisch in der Teilhabe und Willensbildung, haben wir gesagt, während die Einführung von Bürgerräten eine Möglichkeit, Bürgerräte, wo die Menschen, die in den Regionen, und das ist dann eben regionen- und standortspezifisch, sich einbringen können, wie Wandel und Veränderung gestaltet werden kann, Erwartungshaltungen, Ängste, Wünsche, Vorschläge mit eingebracht werden können, die dann wiederum auch ihre Vorlagen und Vorschläge in die politischen Entscheidungsgremien mit einbringen können, sollen, dürfen, müssen, wo es auch eine Anhörungspflicht vielleicht gibt, wo man verpflichtet ist, Bürgerräte anzuhören. Was haben die denn mitzuteilen? Da geht Thüringen auch solche Wege mit der Konzeption von Bürgerräten. Das wäre eine Möglichkeit, um Teilhabe und Beteiligung, Willensbildung auf einer anderen Art Ebene zu institutionalisieren, zu verstetigen und dauerhaft anzubieten. Für uns zum Beispiel auch den Dialog mit den Landkreisen und kreisfreien Städten intensiver zu führen, mit Wirtschaftsförderern intensiv ins Gespräch zu kommen. Wo geht das Thema Automobil in Zukunft hin und was können regionale Wirtschaftsförderer dafür tun? Bildungsträgern auch zu sprechen, was für neue Formate und auch Bildungsangebote müssten generiert werden, die dann wiederum auch an Industrie, industrienahe Dienstleistungen auch mit weitergegeben werden können. All das ist auch, sind Wege, die wir mitgehen wollen, um ein Klima des Vertrauens wieder stärker zu stiften und Veränderungen vielleicht auch in der Philosophie lebhafter zu machen und dass Veränderungen vielleicht auch Spaß machen kann, aber jeder in seinem individuellen Tempo. Das ist ganz wichtig. Es wird nicht im Gleichschritt funktionieren. Dafür sind die Menschen viel zu individuell und unterschiedlich.
Rico Schmelig, ich danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank. Ich sage auch Danke und freue mich auf weitere Gespräche und Austausche.
Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, da könnt ihr sie hinterlassen oder in unserem Reddit. Dann vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit. Bis als bald mal wieder. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.